Lasst uns unsere Bibeln öffnen. Wir sind in unserer fortlaufenden Betrachtung des Johannesevangeliums und wir wollen heute wieder den Text lesen aus dem dritten Kapitel von Vers 1 wieder bis Vers 12. Von Vers 1 bis Vers 12. Also von Vers 1. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden, der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem, von oben geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu Nikodemus: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben, und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Also, wir haben einen wunderbaren Text. Wir haben hier nichts anderes wie biblischen Unterricht. Hier sind zwei Lehrer, die sich getroffen haben, ein irdischer und ein himmlischer. Und hier kriegt der irdische Lehrer eine Unterweisung über die Neugeburt. Hier zeigt Jesus diesem guten Nikodemus, diesem Lehrer Israels, wie man in den Himmel kommt. Und zwar, wenn man über das Himmelreich reden würde und jemandem das erklären würde und die Frage kommt: Ja, reicht das, wenn ich das oder das mache, wenn ich jenes oder das andere mache? Und die Antwort ist hier im Text ganz klar und deutlich: Nein, es gibt nur einen einzigen Weg. Mit anderen Worten, was Jesus Nikodemus sagt: Hör mal zu, wenn du in ein Land reisen willst und an die Grenze kommst, dann gelten dort die Gesetze dieses Landes und du brauchst einen gültigen Ausweis. Du brauchst einen Pass, der gilt. Und wenn du den nicht hast, bei aller Liebe, du kannst vorbringen, was du willst, du kannst erzählen, dass du ein guter Mann bist, dass du auch ein gutes Zeugnis hast, und du könntest sogar deine Arbeitszeugnisse rauslegen und die Zeugnisse von deinem Chef und sonst, wo du überall gewesen bist, und von den Lehrern, und könntest das vorlegen, und der Beamte würde dir sagen, wenn er freundlich bleiben würde, würde sagen: Lieber Mann oder liebe Frau, das ist echt gut, du bist ein guter Kerl. Aber um hier reinzukommen, brauchst du den Ausweis oder brauchst du das Visum für dieses Land, wäre ebenso ein Vergleich. Und das ist, was Jesus hier Nikodemus vorbringt. Nikodemus, du kannst ein guter Mann sein, aber du musst von Neuem geboren sein, um das Himmelreich sehen zu können. Das ist im Klartext hier gesagt. Also, Jesus erwähnt auch Nikodemus und macht es deutlich, warum er neu geboren werden muss. Und das hatten wir letztes Mal betrachtet. in dem, dass er ihm gesagt hat, Nikodemus, du hast als Mensch ein Problem. Ja? Du hast dieses Visum nicht. Du hast diesen Pass nicht. Denn, und dann hat er ihn aufgeklärt, was aus Fleisch geborenes ist Fleisch. Ihr Lieben, der Mensch kann sich selber nicht verändern. Und wir betrachteten, der Mensch ist erstmal Fleisch, also fleischlich, er muss geistlich sein. Wir betrachteten, er ist tot, er muss lebendig sein. Er reagiert nicht auf das Evangelium, er muss auf das Evangelium hören. Seine Sinne sind verblendet, sie müssen geöffnet werden. Er lebt in einer aktiven Feindschaft gegen Gott und er muss in Frieden mit Gott gebracht werden. Er unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und er muss das Gesetz Gottes befolgen, danach leben. Er sucht Gott nicht und er muss von ganzem Herzen Gott suchen. Er ist der Sklave der Sünde und er muss der Knecht der Sklave Gottes werden. Er ist ungerecht und über seinem Leben muss gerecht stehen. Also das Ganze zusammengefasst, das ist das Problem des Menschen. Darum spricht Jesus, es muss ein neuer Anfang sein. Es muss etwas ganz Neues geschehen, weil das das Problem ist. Zusätzlich sagt die Schrift, der Mensch, wie auch Paul heute erwähnt hatte, steht unter dem Zorn Gottes. Ein jeder Mensch von Natur steht unter dem Zorn Gottes. Das allein würde ausreichen, das Problem des Menschen zu beschreiben. Was ich noch unbedingt nochmal erwähnen möchte, wenn wir in den Gesprächen mit Menschen sind und dies einem Menschen vorlegen, der nicht wiedergeboren ist, oft sieht der Mensch sich einfach nur im Blick gegenüber dem anderen Menschen. Aber bitte vergisst es nicht, es geht hier nicht um einen Vergleich von Mensch zu Mensch, dass er tot, dass er nicht gerecht ist, dass er nicht gut ist, sondern es geht immer in dem Vergleich zum Schöpfer. Der Mensch wird Gott gegenübergestellt. Ja, wenn wir uns Menschen vergleichen, das habe ich auch letztes Mal erwähnt, es gibt wunderbare Leute, sehr gute Leute. Und da können wir den Nächsten trösten und sagen, ja, das ist sehr gut, was du machst. Aber gegenüber Gott, du musst das gleiche Niveau erreichen, die gleiche Gerechtigkeit haben wie Gott. Und deswegen beschreibt die Schrift den Zustand des Menschen als völlig verdorben und untauglich, weil es Gott gegenübergestellt wird. Und das ist wichtig, das immer wieder zu verstehen und daran zu denken. Wir vergleichen nicht Menschen, sondern wir stellen den Menschen gegenüber einen gerechten Gott hin. Wenn jemand zweifelt an dem, dass er wirklich völlig verdorben ist, so könnt ihr ganz leicht jemanden die 10 Gebote vorbringen und einfach nur anhand der 10 Gebote den Check durchführen lassen. Wenn du die einfachsten Fragen stellst, und zwar, es fängt damit an mit dem 1. Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft, von ganzem Gemüt. Hat das der Mensch erfüllt, dass er Gott so liebt? Ein jeder wird zugeben und sagen, nein, das habe ich nicht. Wenn man die Frage stellt in der Beziehung zu den Menschen oder auch zu Gott, hast du jemals gelogen? Hast du eine Lüge in deinem Leben ausgesprochen? Wer hat keine ausgesprochen? Bitte die Hand hochheben. Also ich darf meine nicht hochheben. Wisst ihr, wie man die Leute nennt, die gelogen haben? Ein bisschen lauter. Lügner. Richtig. Also einer, der gelogen hat, ist ein Lügner. Und wisst ihr, das ist nach dem Gebot Gottes. Gott richtet nach seinen Geboten. Wenn einer vor Gott erscheint, wenn einer in das Himmelreich eingehen möchte, so wird er nach Gottes Geboten gerichtet. Einer ist ein Lügner. Wisst ihr, Gott sagt, du sollst nicht begehren. Wie oft wird begehrt? Jesus sagt, wenn du eine Frau ansiehst, um sie zu begehren, hast du Ehebruch begangen. Wenn du diese Sachen vor dich stellst, so wirst du ganz schnell merken, nach dem Standard Gottes, nach den Geboten Gottes bist du schuldig. Und das ist, was Jesus hier Nikodemus deutlich macht. Nikodemus, du bist Fleisch. Das ist dein Problem und du kannst das nicht ändern. Deswegen benötigst du eine neue Geburt. Wir sahen, dass Nikodemus es wissen musste, worüber Jesus hier redet. Und wir betrachten es aus dem Alten Testament. Es wurde bezeichnet als die Herztransplantation, ein neues Herz. Es wurde bezeichnet als die Beschneidung des Herzens und die Beschneidung des Ohres. Und jetzt möchte ich mit euch in diesem biblischen Unterricht Jesu weitermachen, und zwar im Neuen Testament. Was zeigt uns Gott im Neuen Testament, wenn er über die Neugeburt spricht? Was geschieht da? Das ist sehr wichtig für unsere Stärkung und dafür, dass du als Kind Gottes weißt, was mit dir geschehen ist, damit du darin wächst, damit dadurch Gott verherrlicht wird und du als Kind Gottes froh und gestärkt deinen Weg gehen kannst. Also, wenn wir im Neuen Testament betrachten, wo Gott über die Neugeburt, über die Neuschöpfung, also über das neue Leben, was entsteht, wenn wir das ansehen, wenn wir das studieren werden, so werden wir etwas feststellen. Und zwar, wir werden feststellen, ich habe uns ein Muster, was ich jetzt nennen werde, was man immer wieder sehen wird in der Betrachtung dieses Themas im Neuen Testament, aber auch im Alten. Also, wir werden immer konfrontiert werden mit dem Schöpfer. Ja, wir werden den Schöpfer sehen, wir werden die Allmacht Gottes sehen, wir werden Gott betrachten. Wir werden den Mittler sehen, also werden den Schöpfer sehen, werden den Mittler sehen, den Stellvertreter. Wir werden das Geschöpf sehen, also den Schöpfer. Wir werden den Mittler sehen und wir werden das Geschöpf sehen. Dann werden wir das Werk sehen, dass der Schöpfer durch den Mittler, durch den Stellvertreter an dem Geschöpf, also an dem, der davon profitiert, was er macht. Ja, wir werden dieses Werk sehen, die Schöpfung Gottes. In diesem Werk Gottes, ja, in diesem Werk Gottes, wenn ihr mitschreibt, könnt ihr das. Also wir haben den Schöpfer, wir haben den Mittler und wir haben das Geschöpf, also denjenigen, der Profitierende von diesem. Wir haben das Werk, das Gott macht. Und in diesem Werk werden wir eine Ebene Gottes sehen und wir werden eine Ebene des Menschen sehen. Und die Qualität dieses Werkes, von der Paul auch erwähnt hat. Und noch etwas, und wir werden den Grund des Schöpfers sehen, also warum das gemacht wird. Also das sind die Dinge, die wir immer wieder sehen werden. Den Schöpfer, den Mittler, das Geschöpf, das Werk und wir werden den Grund sehen. Und das möchte ich da anfangen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ich habe gemerkt, ich habe euch auch dort leider verloren beim Kolosserbrief. Und da möchte ich auch anfangen mit euch zusammen, wenn ihr darüber blättert und dieses vor Augen habt, wenn es um die Wiedergeburt geht, dann werden wir genau diese Dinge feststellen. Wir werden nicht alle Bibel, also nicht alles detailliert in einem Text wiederfinden, aber im Gesamten, wenn wir diese Stellen über das Neuwerden des Menschen betrachten, werden wir genau dieses Muster immer wieder sehen, den Schöpfer, den Mittler, das Geschöpf, das Werk und den Grund. Also zu Kolosser. Und als erstes, ich lese den Text und dann gehe ich mit euch durch, um das aufzuzeigen. Nochmal von Vers 9, Kolosser 2 von Vers 9. Kolosser 2 von Vers 9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottes leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünde, in der Beschneidung des Christus, mitbegraben in ihm, in der Taufe, in welcher ihr auch mit auferweckt worden seid durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete, als er so die Herrschaften und Gewalten entwappnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Also, ich habe das bei mir natürlich alles markiert mit den jeweiliger Farbe, damit ich leichter den Überblick habe. Vielleicht wird es für euch schwieriger sein zu folgen, und deswegen möchte ich das auch detailliert durchgehen, dass wir das wirklich sehen. Ihr seht, zuerst wird uns der Schöpfer beschrieben. Im allerersten, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Hier wird Christus mit Gott verglichen oder gegenübergestellt und auf die gleiche Stufe gebracht. Also Gott ist hier als allererstes der Maßstab, an dem Christus gemessen wird. Gott ist der Allerhöchste. Ja, es gibt niemanden größer als Gott, und die Absicht ist, er stellt Gott auf den Platz, wo er hingehört, und sagt, in Christus ist die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Wisst ihr, ein kleiner, vielleicht doch nicht so ein guter Vergleich, aber ich versuch's trotzdem. Ich glaube, der schnellste Läufer, war das nicht Bolt oder irgendwie sowas? Korrigiert mich bitte. Wer war der schnellste Läufer jetzt bei der Olympik gewesen? Ja? Ja? Bolt? Okay. Wenn du jetzt sagen würdest, für irgendeine andere Person, oh, der ist die gleiche Zeit gelaufen wie Bolt. Ne? Sorry, ich befinde mich nicht in dieser Welt, aber dann würde man automatisch, ja, obwohl man den Schwerpunkt eigentlich auf diese Person legen würde, aber durch den Vergleich mit dem Besten macht man es deutlich, das ist das, also Bolt ist non plus ultra, ne? Also das ist der Schnellste. Und dieser war genauso schnell. Und was hier geschieht, ist erstmal die Erhöhung Gottes. Ja? Erstmal den Maßstab Gottes. Und über Gott heißt es, 1. Timotheus 6, Vers 15, der Glückselige und Alleingewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrscharen, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann. Ihm sei die Ehre und ewige Macht. Amen. Also das ist Gott. Ja, zu Christus kommen wir gleich. Es ist mir wichtig, dass wir hier im Text sehen, Gott wird als höchste Stufe, als Maßstab hingestellt. Dann sehen wir Gott in Vers 13. Er hat euch lebendig gemacht. Es ist Gott, der gewirkt hat. Ja, wir sehen den Schöpfer. Er hat lebendig gemacht. Er, im gleichen Vers, hat die Übertretungen vergeben. Es ist Gott, der das gemacht hat. In Vers 14. Er hat den Schuldschein getilgt. Er hat im gleichen Vers diesen Schuldschein weggetan. Er hat ihn ans Kreuz geheftet. Und in Vers 15, er hat die Herrschaften und Gewalten entwappnet und er hat sie öffentlich zur Schau gestellt. Also in jeder Betrachtung der Neugeburt werden wir immer Gott sehen. Wir werden sein Werk sehen. Zweitens, wir werden immer den Mittler sehen. Und zwar der Mittler, der die Fülle Gottes besitzt. Vers 9, in ihm, also in Christus, das ist der Mittler, der Stellvertreter. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Vers 10, ja, in ihm sind wir zur Fülle gebracht worden. Vers 11, in ihm seid ihr beschnitten worden. Vers 12, in ihm seid ihr mitbegraben. in ihm oder auch zusammen mit ihm seid ihr auferweckt worden. Vers 13, ihr seid mit ihm lebendig geworden. Was uns dieser Text hier aufzeigt, es gibt den Schöpfer und es gibt einen Mittler, einen Stellvertreter. Deswegen nennt der Text es immer wieder in ihm, in ihm. Hier geschieht Stellvertretung. Ihr Lieben, das ist eins der größten Themen, die sich vom Alten bis ins Neue durchzieht, die eingetrichtert wurde, die Menschen verstehen musste. Es gibt Stellvertretung, es gibt Stellvertretung. Wisst ihr, dass, wo Jesus hier mit Nikodemus spricht, dass das unmittelbar am Passafest war? Könnt ihr euch erinnern, wie viele Tiere am Passafest stellvertretend geopfert wurden? Laut Josephus, steht nicht in der Bibel. Könnt ihr euch erinnern? 250.000, also laut Josephus, Geschichtsschreiber, wurden am Passafest stellvertretend geopfert. Nur am Passafest. Unabhängig von allem. Und jedes von diesen Opfern hat gerufen, Stellvertretung, Stellvertretung, Stellvertretung. Es geschah nichts anderes wie Stellvertretung. Es geschah nichts in dem Sinn mit denen, die geopfert haben. Ja? Also die Geopferten sind heile dahin gekommen und sind heile wieder weggegangen. Ja? Mit ihnen geschah kein Mord, kein Totschlag, nichts. Das ist Stellvertretung. Und was uns hier der Text lehrt, in ihm, in ihm, in ihm, zeigt auf, dass in der Neugeburt gibt es einen Schöpfer und es gibt Stellvertretung. Wiedergeburt ist eine Sache der Stellvertretung. Und das verdanke ich auch Paul, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. Ich betrachtete die Wiedergeburt immer nur als das Teil, was an uns geschieht. Jawohl, dazu kommen wir auch noch. Aber zum größten Teil macht uns die Schrift es deutlich, Wiedergeburt ist genauso wie die Rechtfertigung stellvertretend. Es geschieht als allererstes nicht an dir, also nicht am Opfernden, sondern am Opfer. Und wir sehen Gott und wir sehen den Mittler, der uns dargestellt wird als Stellvertreter. Und alles, was geschieht, geschieht an diesem Mittler. Also das Größte, der größte Teil, der geschieht, geschieht als allererst am Mittler, weil es um Stellvertretung geht. Versteht ihr die Stellvertretung, warum das hier so betont wird, in ihm, nicht in uns oder dass wir dazu kommen, sondern es ist in ihm. Es ist mit Christus geschehen und es wird uns angerechnet. So, jetzt betrachten wir das Geschöpf. Also wir sahen den Schöpfer, den Mittler, das Geschöpf in diesem Text. Ihr seid zur Fülle gebracht, Vers 10, Vers 11, ihr seid auch beschnitten, Vers 12, ihr seid mitbegraben, ihr seid mit auferweckt, ihr wurdet lebendig gemacht, in Vers 13, euch wurden die Übertretungen vergeben, Vers 14, und er hat die gegen uns, die Schuldschrift, die gegen uns gerichtet war, hat er weggetan. Also, wir sehen Gott, wir sehen den Mittler und wir sehen die Schöpfung, also diejenigen, die davon profitieren. Und wir sehen das Werk, also was der Schöpfer durch den Mittler an diesem Profitierenden macht. Also dieses ganze Werk. Und zwar, guckt mal, was hier geschieht. Vers 10. Ihr seid zur Fülle gebracht worden. Also ihr seid dermaßen abgefüllt, gefüllt worden, nicht mit allem, was euch noch gefehlt hat zu eurer Gerechtigkeit, sondern ihr seid zu der Fülle, zu dem Maßstab gekommen, dass ihr Gott begegnen könnt, dass ihr auf dem Niveau seid der Gerechtigkeit Gottes und kein bisschen weniger. Durch Christus natürlich. Aber hier ist das Werk. Ihr seid zur Fülle gebracht. Das zweite, ihr seid beschnitten in Vers 11. Und hier muss ich etwas ausholen. Ich lese den Vers erstmal nochmal. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes. Also die Beschneidung geschieht nicht an uns, sondern die Beschneidung ist geschehen an Christus und ist stellvertretend uns angerechnet worden. Er spricht hier nicht von der körperlichen Beschneidung, ja, sondern von der symbolischen Beschneidung. Und dazu greife ich nur kurz zurück. Die Beschneidung vom Alten Testament her, da wo sie gegeben wurde, wisst ihr, zu welchem Zweck sie gegeben wurde? Selbstverständlich wurde hygienisch davon profitiert und von Infektionen bewahrt. Aber die Beschneidung an der Vorhaut des Gliedes des Mannes war aus dem Grund dafür da, um zu zeigen, Leute, es gibt ein Bild, es muss da, wo sich Unreinheit sammeln kann, wo sich Dreck sammeln kann, muss abgeschnitten werden. Und das war bildlich ein Symbol, ein prophetischer Hinweis. Leute, der Dreck aus eurem Leben muss abgeschnitten werden. Das Falsche in eurem Leben muss abgeschnitten werden. Und das, was hier bezeichnet wird, dass wir beschnitten wurden in Christus, spricht davon von seiner Abschneidung, und zwar von seiner Abschneidung von seinem Leben. Ja? Die Beschneidung des Christus ist seine Hinrichtung, wo er abgeschnitten wurde von den Lebendigen, wo das Gericht Gottes über ihn gekommen ist. Deswegen sind wir in seiner Beschneidung. Die ist nicht an uns geschehen. Wir sind an Christus gläubig geworden und wir leben immer noch. Ja? Aber er nicht. Er wurde abgeschnitten. Und dadurch das Bild deutlich zu machen, wenn jemand abgeschnitten wird vom Leben, was der Tote nicht mehr macht? Er macht viele Dinge nicht mehr. Aber der Tote sündigt auch nicht mehr. Und das ist, was Petrus uns deutlich macht. 1. Petrus 4, Vers 1. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, wie hat Christus im Fleisch gelitten? Er wurde abgeschnitten, er wurde getötet. Es geht nicht einfach nur um Wehwehchen, die er hatte, körperlich, sondern es geht genau um das Abschneiden. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten, also abgeschnitten wurde, gestorben ist, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, also wer im Fleisch gestorben ist, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Das macht Sinn, oder? Die Toten sündigen nicht mehr. Und das ist, was er hier sagt. Ihr seid in Christus abgeschnitten worden. Von wem? Von der Sünde, von der Schlechtigkeit, alles, das ist Fakt, ihr Lieben. Das ist stellvertretend. Er spricht nicht von deinem Zustand, dass wir noch sündigen oder nicht, sondern von dem, was an Christus geschehen ist und was dir angerechnet wird. Also, die Beschneidung, ihr seid beschnitten, jetzt lese ich den Vers nochmal und ich denke, jetzt werdet ihr den auch ganz verstehen, in ihm seid auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschieht. Also hier wird nicht von der körperlichen Beschneidung geredet, sondern durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünde. Die Sünde wird abgeschnitten, das ist, was uns zugerechnet wird in Christus, da ist fertig. Jetzt Vers 12. In der Beschneidung des Christus mitbegraben. Merkt ihr, dass er hier das Mitbegraben und die Beschneidung in eins setzt? In der Beschneidung des Christus mitbegraben, in ihm, in der Taufe. Also die Beschneidung und die Taufe ist hier eins und der gleiche Ereignis. Die Beschneidung ist das Abschneiden vom Leben und die Taufe ist ein genau das gleiche Symbol, wo jemand eingetaucht wird komplett in das Gericht und er stirbt. Deswegen, Beschneidung ist Tod, Taufe ist Tod. Deswegen ist das Gleiche identisch. Hier geht es nicht um unsere Wassertaufe, sondern hier geht es um etwas Stellvertretendes, was wir in Christus bekommen. Okay? In seiner Beschneidung, in seinem Tod sind wir mitbegraben. Das ist das Werk, was uns zugerechnet wird. Also das Erste, wir sind zur Fülle gebracht, wir sind beschnitten, wir sind mitbegraben mit ihm in der Taufe. Und wir sind in seinem Tod, in seiner Beschneidung auch mit auferweckt. Ihr Lieben, ein sehr gutes Beispiel der Stellvertretung wäre, ich habe es leider vergessen, ich wollte einen Spiegel mitbringen. Und zwar, wenn wir einen Spiegel vor uns stellen, ich glaube, das könnt ihr euch einfach vorstellen, wenn ihr einen Spiegel vor euch stellt und wenn etwas an euch passiert, also leiblich an euch, nicht im Spiegel, wo passiert das dann auch? Im Spiegel. Wenn jemand dich schlägt, ja, dann wird auch das Spiegelbild geschlagen. Wenn jemand dir Gutes tut, dann wird auch dem Spiegelbild Gutes getan. Das ist verständlich, oder? Und das ist Stellvertretung. Alles, was Christus widerfahren ist, das widerfährt denen, die in Christus hineingestellt sind. Und das ist wichtig zu verstehen. Das ist Freude eines Kindes Gottes. Weil Christus stellvertretend gelitten hat, also habe ich gelitten, Christus ist stellvertretend, er ist jetzt schon bei Gott und das bedeutet, dass ich bei Gott sein werde. Dass nur diese Lehre allein der Stellvertretung, wenn wir das verstehen, bringt riesige Freude in unser Leben. Warum? Denn du weißt, ich bin Kind Gottes und ich werde von Gott durchgetragen. Da ist Heilssicherheit. Auch wenn ich falle, ich weiß, Christus wurde verherrlicht. Das ist bereits geschehen. Und ich bin in Christus hinein. Also das Stellvertretung, alles, was mit Christus geschieht, geschieht an mir. Ich werde eins zu diesem vollkommenen Bild Gottes hineingestaltet werden. Also völlig auch körperlich, ja, mit dem neuen Leib. Also, wir sehen dieses Werk. Wir sind noch nicht fertig. Vers 13. Dieses Werk wird weiter beschrieben. Er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht. Das ist das nächste Werk, das lebendig gemacht worden sein. Das ist Wiedergeburt. Neues Leben, lebendig gemacht. Indem, wie macht er lebendig? Indem er die Übertretungen vergab. Es gibt keine billige Gnade. Es kann nicht so geschehen, dass jemand zu Gott kommt und Gott einfach sagt, weißt du was, ich habe dich so lieb, ich vergebe dir. Ja. Ich sehe auch, es tut dir so leid, ich vergebe dir. So etwas gibt es nicht. Und darum wird es uns hier erklärt, ein neues Leben kann gegeben werden nur, einzig und allein nur, indem er die Übertretungen vergab. Und jetzt wird das erklärt. Vers 14. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Also, Gott kann nicht vergeben, bevor der Schuldschein, der gegen uns gerichtet ist, und der Schuldschein besteht aus was? Aus dem, dass wir in die Gegenüberstellung von Gott gebracht werden, indem die 10 Gebote und die anderen Gebote an uns angewandt werden. Und es heißt Gebot 1, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft und von ganzem Gemüt. Hast du das? Nein, schuldig, das ist dein Schuldschein. Die Gebote Gottes werden hingestellt und du gegenüber und du wirst schuldig gesprochen. Das ist dein Schuldschein. Und damit Gott vergeben kann, damit hier dieses Werk geschehen kann, dieses neues Leben geben, die Wiedergeburt, damit das geschehen kann, muss dieser Schuldschein getilgt werden. Und was macht Gott mit diesem Schuldschein? Es ist Gott, der handelt mit dem Stellvertreter. Denn es heißt hier, und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift, die durch Satzungen uns entgegenstand, also durch Satzungen, durch Gebote uns entgegenstand, hat sie aus dem Weg geschafft, wie? Indem er sie ans Kreuz heftete. Was wurde ans Kreuz geheftet? Ihr denkt vielleicht an den Zettel über Jesus. Wer denkt an den Zettel über Jesus? Hand hoch. Sehr gut. Wer denkt an Jesus selber? Sehr gut. Sehr gut. Und zwar, und er hat sie aus dem Weg geschafft, indem er, Gott, sie, und er spricht vom Schuldschein, aber es gab keinen Schuldschein, der ans Kreuz geheftet wurde. Es gab nur den Stellvertreter, den Mittler, den Gott ans Kreuz geheftet hat. Und der Text macht uns deutlich, das ist Stellvertretung, Leute. Hier hat Gott diesen Schuldschein. Er hat Christus ans Kreuz geheftet. Buchstäblich angenagelt. Und nur dadurch, dass er den Schuldschein ans Kreuz heften konnte, aus diesem Grund allein kann Gott Sünden vergeben, weil sie bezahlt wurde. Gott ist ein gerechter Gott. Er kann nicht über das wegsehen. Das muss verstanden werden. Es gibt kein Neuleben ohne Vergebung. Es gibt keine Vergebung ohne Tilgung der Schuld. Und die Tilgung der Schuld geschah durch das, dass Gott seinen Sohn, den Mittler, den Stellvertreter ans Kreuz geheftet hat. Und da sehen wir, dass Jesus buchstäblich zu Sünde gemacht wurde. Die personifizierte Sünde. Gott hat seinen Sohn, seinen Mittler, er hat sich selbst zu Sünde gemacht, um die Schuld zu tilgen. Also, das spricht alles von der Qualität auch dieser Schöpfung, des Werkes Gottes, auf die wir auch noch eingehen werden. Diese Qualität des Werkes sagt weit, weit mehr aus. Also nur anhand dieser Stelle noch zum Grund möchte ich. Hier in diesem Text wird uns der Grund genannt, warum Gott das macht. Also es gibt in diesem Text nur einen Grund. Was heißt nur einen Grund? Okay, ich lese Vers 15. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwappnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Also der Grund, sehen wir einen von den Gründen. Und zwar die Präsentation dieses Werkes für die Engelwelt. Die Präsentation des Werkes Gottes für die Engelwelt. Selbstverständlich ist es auch, um einen Menschen zu kreieren, der nach Gottes Willen lebt, der in Heiligkeit wandelt. Das sehen wir durch die Beschneidung, durch das Mitlebendigwerden. Da sehen wir auch einen Grund drin. Wir sehen auch die Verherrlichung Christi, auch in diesem Text. Es ist auch ein Grund darum, dass Christus erhöht wird auf die Stufe Gottes, dass er die ganze Fülle Gottes leibhaftig in sich hat. Also, wir werden immer und immer wieder dieses Muster vorfinden. Und ich hoffe, ihr seid noch mit mir. Wir haben später angefangen. Ich werde noch ein paar Minuten brauchen. Noch viel mehr, aber für heute nur ein paar Minuten. Also, wir werden dieses Muster immer wieder sehen, wenn wir die Wiedergeburt, dieses Thema betrachten. Ich möchte aber erstmal wirklich nur darauf eingehen, auf Gott, den Schöpfer. Wir haben jetzt diese eine Stelle betrachtet, wo all diese Punkte sofort mit drin sind. Das Werk Gottes, es ist Gott derjenige, der das vollzieht. Das haben wir schon dadurch gesehen, dass wir die Geburt selbst betrachtet haben. Es muss an uns geschehen werden. Und wer macht es? Es ist Gott. Ihr seht schon, in Johannes 1, Kapitel 1, Verse 12 und 13 haben das ausdrücklich klar gemacht. Es ist Gott, der Handelnde. Gott ist es, der es macht. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Und hier sehe ich schon das Argument, das entgegenkommt. Aber Moment mal, wenn du das genau liest, heißt es doch, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Also, um Kinder Gottes zu werden, musst du ihn aufnehmen. Also, wer die Predigt, Leute, nimmt Jesus auf. Wer Jesus aufnimmt, ist Kind Gottes. Wenn du Kind Gottes bist, dann bist du wiedergeboren, ja, von Gott geboren. Darum bist du sein Kind. Also wäre das Argument, okay, es ist ja auch, dass der Mensch macht es. Nein, der Mensch macht es nicht, sondern Gott macht es. Dieser Vers, nochmal zur Erinnerung, steht im Kontrast zu Vers 11. Liest ihr Vers 11? Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Also die einen nahmen ihn nicht auf und jetzt springt er dazu und sagt, einige nahmen ihn auf. Und dieser Text sagt den Grund, gibt den Grund, warum ihn Leute nicht aufnahmen, aber warum diejenigen, die ihn aufnahmen, warum sie ihn aufgenommen haben. Ich lese nochmal. Allen aber, die ihn aufnahmen, die ihn empfingen, das gleiche Wort wie in Vers 16, die ihn empfingen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, also jetzt bezieht er sich auf die, die ihn empfingen, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Ihr Lieben, in jeder Neugeburt sehen wir als Gott den Handelnden, Gott den Schöpfer. Epheser 2, Vers 4. Gott aber, der Reiches an Erbarmen hat, um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch Übertretungen mit Christus, da ist der Stellvertreter, lebendig gemacht. Wer hat lebendig gemacht? Gott hat lebendig gemacht. 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Gott wird gelobt. Warum? Weil Gott die Neugeburt, die Wiedergeburt schafft. Also, die Verkündigung des Evangeliums ist nirgendswo. Leute, sucht die Wiedergeburt. Sucht, dass ihr von Neuem geboren werdet. Und dann eine Liste. Wie wirst du neu geboren? Wenn du betest, wenn du bestimmte Dinge sagst, aufreißt, wenn du ein bestimmtes Leben führst oder wenn du etwas tust. Nein, die Predigt des Evangeliums war immer durchgehend von Johannes, von Jesus, von den Aposteln. Tut Buße und kehrt um. Tut Buße und kehrt um. Ihr Lieben, Wiedergeburt ist etwas, was Gott schafft. Und Gott hat gesagt, dass er es schaffen wird in einem jeden, der Buße tut, ja, der umkehrt. Okay, und jetzt haben wir aber Momente mal. Buße und Umkehr ist ebenfalls ein Wirken von Gott. Was denn jetzt? Ihr Lieben, für meinen Verstand ist das unbegreiflich. Okay? Und ich kann euch trösten, auch für euren. Ja. Das sind Sachen, die wir nicht zusammenkriegen können. Trotzdem macht die Schrift es deutlich, tu Buße. Tu Buße. Wisst ihr, wo Jesus bei der Samariterin steht, im nächsten Kapitel, Kapitel 4, so sagt er zu dieser Frau, Frau, wenn du wüsstest, wer mit dir redet, so würdest du ihn bitten, dass er dir lebendiges Wasser gibt. Und er würde es dir geben. Und sie bittet darum. Also, wir sehen, wenn du weißt, wen du vor dir hast, dass du einen wahren, gerechten, heiligen Gott vor dir hast, vor dem du Rechenschaft geben musst. Und die Schrift sagt, wenn du wüsstest, wen du vor dir hast, so würdest du ihn bitten um das lebendige Wasser und er würde es dir geben. Genauso wie die letzte Botschaft möchte ich auch diese Botschaft beenden damit. Gott sagt, bittet. Wer bittet, dem wird gegeben. Lasst uns ihn verherrlichen und lasst uns bitten für diejenigen, die es nicht haben. Und wenn jemand es nicht hat, du darfst bitten und es wird dir gegeben. Lass uns beten.